Geliebte Geschwister in Christus Jesus, dieses Wort, was wir gerade gehört haben, steht ja im Philipperbrief. Und dieser Philipperbrief, er gehört zu den sogenannten Gefangenschafts- oder auch Vollkommenheitsbriefen. Gefangenschaftsbriefe, weil Paulus die Briefe an die Philipper, wie auch an die Epheser und Kolosser, während seiner Gefangenschaft in Rom schrieb. Und Vollkommenheitsbriefe, weil er mit ihnen sein Evangelium zur Reife, zur Vollkommenheit brachte und darin die höchsten Segnungen und Herrlichkeiten in ihrem vollen Umfang darstellte. Und die Absender des Briefes sind, so lesen wir, Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu. Und Christi Jesu, die Stellung dieser Worte, zuerst der Titel, dann der Name, weist auf den zur Rechten Gottes sitzenden Herrn hin, indem wir mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen gesegnet sind. Wir dienen unserem verherrlichten Herrn. Und Paulus tritt in diesem Brief nicht als Apostel auf. Er verkündet den Philippern keine neue Wahrheiten, sondern er spricht ihnen zu einem rechten Wandel, einen Gott wohlgefälligen Dienst gemäß der neu angebrochenen Verwaltung der Gnade Gottes. Und das sollten sie im Auge behalten. Und der Philipperbrief ist ein ganz wertvoller Brief und er wird ja auch die Grundlage für die beiden Themen am morgigen Samstag sein. Es ist für Kinder Gottes notwendig, die Größe und Herrlichkeit Gottes, seines Christus und ihres Gesegnetseins in ihm zu erkennen. Und die Grundlage unserer herrlichen Stellung ist Gnade, die jegliches Verdienst ausschließt. Seine Gnade, seine Gaben, seine Liebe, sein Erbarmen, seine Gerechtigkeit, wir haben heute Vormittag da gehört, seine Treue, sie machen uns reich und sie sind Kräfte, die uns verändern und für Gott brauchbar werden lassen. Unsere Segnungen in Christus sind stets der Hintergrund für Pauli Ermahnungen und seinen Zuspruch, einen Wandel im Herrn zu führen, einen Wandel, der unserem Herrn würdig ist. Und in der Weisheit Gottes haben wir einen sterblichen Körper. Unser Umfeld sind die Verhaltensweisen des alten Menschen. Und so wird die Spannung zwischen unserem Stand in Christus und unserem Wandel im Herrn deutlich. Zwischen Erwartung und Gegenwart. Zwischen dem, was Gott in Christus für uns bewirkt hat und dem, was wir auswirken dürfen. Zwischen dem alten und dem neuen Menschen, zwischen unseren Sorgen und dem Frieden Gottes. Und da liegen die Bewährungsfelder unseres Glaubens. Wenn wir in unserem Leben mit Gott rechnen, dann wirkt sich sein Leben in uns aus. Und lassen wir uns von Paulus gemeinsam zusprechen, unseren Wandel und unsere Gesinnung nach droben auszurichten. Das öffnet unsere Augen auch für das Miteinander in der Familie Gottes. Und die Gemeinschaft der Kinder Gottes wird nicht so sehr dargestellt durch die rechte Lehre, die Orthodoxie, so wichtig sie für jeden von uns ist, als durch rechten Wandel und Leben in Christus, wir könnten das Orthopraxie nennen. Und von solch einem, unserem Herrn verherrlichenden Wandel und Verhalten, spricht Paulus in unserem Wort. Und wer seinen Wandel und Dienst danach ausrichtet, der erfährt, wie Paulus es im Philipperbrief ausführt, die Freude im Herrn, den Frieden Gottes und die Gemeinschaft mit dem Gott des Friedens. Der Friede Gottes gewährt uns vollständige Freude. So betont es Paulus. Und zur vollständigen Freude gehört vor allem auszuleben, was der Apostel Paulus in diesem vierten Kapitel des Philipperbriefes nahelegt. Zuvor hat er uns ja im Kapitel 2 die Gesinnung Christi, die Gesinnung der Erniedrigung bis zum Kreuzestod vor Augen geführt. Und sie soll in uns wirksam sein, indem wir den Bruder und die Schwester in Demut uns selbst für überlegen erachten. Und dann erwähnt er Timotheus und Epaphroditus als unsere Vorbilder im Wettkampf. Im Wettkampf des Dienstes am Evangelium. Und im Kapitel 3 stellt er seine eigene Haltung dar. Er erachtet alle weltlichen und religiösen Vorzüge und Leistungen für Abraum, weil die Erkenntnis Christi Jesu, unseres Herrn, über allem steht. Er jagt danach, ob er wohl ergreifen möge, wozu auch er von Christus Jesus ergriffen worden ist, und fordert uns dann auf, werdet meine Mitnachahmer, Brüder, Geschwister. Ja, liebe Geschwister, freut euch in dem Herrn alle Zeit, und nochmals will ich betonen, freut euch. Unsere Berufung in die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, unserem Herrn Jesus Christus, ist eine Berufung zur Freude. Denn in Christus sind wir mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen gesegnet. Und diese Freude über unsere Rechtfertigung, Aussöhnung und Rettung, über unseren Gnadenstand, unseren Sohnestand und vieles andere, diese Freude auszuwirken, werden wir aufgefordert. Wir sollen weitergeben, was wir empfangen haben. Und die Folgen eines solchen Wandels, der von der überströmenden Gnade und Versöhnung Gottes mit der Welt erfüllt ist, sind Freude, vertiefte Freude, Freude in ihrer Fülle. Und Paulus hat die Herzen der Philipper auf diese Aufforderung weit gemacht. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und für den Fall, dass dann noch jemand zögern sollte, fügt er hinzu, nochmals will ich betonen, freut euch. Und wer so zu uns spricht, ist ein Mann, der viel Not erlitten hat. Er befand sich ja in Rom in Gefangenschaft. Manche Brüder, so lesen wir in dem Brief, verkündeten Christus in der Absicht, ihm zu seinen Fesseln weitere Drangsale zu bereiten. Kapitel 1, 17. Und Epaphroditus, der ihm als Hilfe zugesandt wurde mit einer Gabe der Philipper, war krank gewesen in nächster Todesnähe. Und in Kapitel 2, 27 hören wir dann, Gott hat jedoch sich seiner erbarmt, nicht aber allein seiner, sondern auch meiner, damit ich nicht Betrübtheit über Betrübtheit hätte. Paulus war betrübt. Und viele Auserwählte, Gottes Heilige und Geliebte, wandelten, so schreibt er im Kapitel darauf, als Feinde des Kreuzes Christi. Kapitel 3, Vers 18. Deren Abschluss der Untergang ihrer Werke vor der Preisrichterbühne des Christus ist. Sie sannen auf das Irdische. Und Paulus sagte dies unter Schluchzen. Und gleichwohl blieb Paulus stets freudevoll. Er freute sich über den Dienst und den Eifer, die Liebe und das Opfer der Philipper. Sein Herz war allezeit davon erfüllt. Und deshalb kann er den Philippern in unserem Vers 4 zusprechen, sich allezeit zu freuen. Freut euch in dem Herrn allezeit. Und wenn wir auf uns selbst blicken, so werden wir ja oft eher traurig. Betrachten wir unser eigenes Wirken, so ist ja manches zum Verzweifeln. Doch wenn wir all unser Wirken in Verbindung mit dem Herrn sehen, dann haben wir viel Grund zur Freude. Und diese Freude wird uns desto mehr durchdringen, je mehr wir dem Apostel Paulus nachahmen. In unserem Fleisch auf der Erde gibt es keine bleibende Freude. Doch in Christus dürfen wir von freudiger Erwartung erfüllt sein. Und selbst unsere Schwachheit und unser Versagen sollten unsere Freude im Herrn nicht stören, denn unsere Unfähigkeit bereitet den Boden für seine Wirksamkeit. Und er ist keineswegs schwach. Er macht keine Fehler. Er vermag mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken können. Er reicht uns in allem volles Genüge dar. Was könnte da der Freude im Wege stehen? Wir stehen im Dienst der Versöhnung. In 2. Korinther 5 lesen wir Vers 18 und 19. Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Denn Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnend. Er rechnet ihnen ihre Kränkungen nicht an und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Und diese Freude über das in uns niedergelegte Wort der Versöhnung, in den uns aufgetragenen Dienst der Versöhnung, den kann uns niemand nehmen und kein Erlebnis rauben. Freude aus dem Evangelium des Christus gründet sich stets im Herrn. Und er wird auch wenige Worte über die Rechtfertigung allein durch den Glauben oder über die Gnade, die jede Sünde übersteigt, segnen. Es ist eine Freude, den Gläubigen beizustehen und an allen Menschen Gutes zu tun, den Menschen, die unser Gott und Vater uns in den Weg stellt. Auch wenn wir durch Enttäuschungen seitens unserer Mitmenschen betrübt werden. Wir ruhen dann allein in seinem Frieden und erkennen, dass wirklich alles zu unserem Besten dient. Liebe Geschwister, Freude bringt Lebenskraft. Freude macht zuversichtlich. Freude macht aber auch gelinde. Und so kann Paulus im Vers 5 schreiben, lasst eure Lindigkeit allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Jeder einzelne Mensch ist vor Gott ein Original. Er ist mit mehr oder weniger guten und schlechten Veranlagungen ausgestattet. Und ein von Natur aus schon sanfter Gläubiger, er strahlt leicht Lindigkeit aus. Er bleibt in jeder Lage ein sanftmütiger Mensch. Anders ist es bei einem Gläubigen mit entsprechend unangenehmen Wesenszügen. Oft mag er ja selbst unter seiner eigenen Grobheit leiden. Aber dann geschieht das Gewaltige. Erfüllt mit der Freude im Herrn, macht er an sich selbst die Erfahrung, wie seine alten Eigenschaften von der Freude im Herrn verdrängt werden. Und wo vielleicht früher Sturheit und Rechthaberei, Streitsucht und unduldsamer Eifer vorgeherrscht haben, da machen sich Sanftmut und Nachsicht, Milde und Güte breit. Aber, wie es ja unser Text zeigt, voran geht die Freude im Herrn, die von seiner Gesinnung getragen ist. Beachten wir auch, dass in unserer Schriftstelle die Wirkung über den Kreis der Gläubigen hinausgeht und alle Menschen umfasst. Alle, soweit möglich, sollen unsere Lindigkeit spüren. Und wenn dann der Ungläubige erstaunt wahrnimmt, wie aus einem harten Menschen ein Gelinder wird, zumindest ab und zu und immer öfter, so darf dies auch ein Zeugnis für den Herrn sein. Schon Salomo schreibt in den Sprüchen, Kapitel 15, Vers 1, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Und nicht nur das, sondern unsere Lindigkeit spiegelt auch die Sanftmut und die Lindigkeit des Christus wider. In 2. Korinther 10, 1 steht das. Durch den wir alles Erbarmen Gottes erlangt haben. Und wie wohl steht uns an, eine linde Hand zum Helfen, ein lindes Herz zum Mitfühlen und vor allem gelinde zu sein in unserem Urteil. Da zeigt sich ein Abglanz der in unseren Herzen ausgegossenen Liebe Gottes durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe auswirken zu dürfen, vermehrt unsere Freude. Und die Gesinnung Christi Jesu, sie befähigt uns, gelinde zu sein, sodass wir nicht Übles mit Üblem vergelten, sondern das Üble mit Gutem. Denn der Herr ist uns nah. Eine große Hilfe ist uns die Nähe des Herrn. Und Paulus hat das selbst erfahren. Bei seiner ersten Verteidigung wurde er von allen verlassen. In 2. Timotheus 4, Vers 16, 17 schreibt er dann, doch der Herr stand ihm bei und kräftigte ihn. Und wenn Feinde oder noch ärger Freunde uns übervorteilen, da mag uns eine starke Versuchung ankommen, ihnen eine heilsame Lektion zu erteilen. Es reizt uns in solchen Situationen, selbst zu handeln. Doch wir sollten uns allezeit vergegenwärtigen, dass wir nicht allein sind, sondern dass der Herr uns nahe ist und um alle Dinge, um alle Gedanken des Herzens weiß. Und unser Herr Jesus Christus ist uns nicht fern. Er verlässt uns nicht, er steht uns bei, sein Zuspruch kräftigt uns. Der Psalmist David darf in Psalm 145, 18 sagen, nahe ist Jahwe allen, die ihn anrufen. Er ist bei uns und wir sind in ihm geborgen. Wir werden allezeit von ihm getragen, sodass wir nicht ängstlich zu sein brauchen. Und aus Angst etwa grimmig reagieren statt gelinde. Er ist uns in jeder Weise nahe. Und er ist der gerechte Richter, der alles wohl beurteilt und dann eingreift, wann und wo es ihm nötig erscheint. Liebe Geschwister, Pauli Wort sollte uns nachdenklich werden lassen. Hier ist nicht von unserem geistlichen Stand oder von Erkenntnisfragen die Rede, sondern von den ganz praktischen Dingen im Zusammenleben, in der Familie, zu Hause oder unterwegs, beim Besuchen, in der Arbeitsstelle. Überall können wir unsere Lindigkeit und Sanftmut zeigen. Und möchten wir doch unsere Ehre daran setzen, unserem Haupt und Herrn wohlgefällig zu sein. Die zeitliche Nähe unseres Herrn ist in unserem Text weniger angesprochen, vielmehr die räumliche. Sein Geist wohnt in uns, Römer 8, Vers 9. Und durch seinen Geist ist er überall und uns näher als die Luft, die uns umgibt, die wir atmen. Und jetzt sind wir in seinen kraftvollen Armen eingeschlossen, sodass wir heute gelinde sein können und uns um nichts sorgen müssen. Der Herr ist nahe, daher sorgt euch um nichts. Das ist die Verknüpfung von den Versen 5 und 6. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bekannt werden. Sorgen können eine vielfältige Ursache haben. Da sind die finanziellen Sorgen, Sorgen im Berufsleben, in der Familie, Krankheit oder der zwischenmenschliche Bereich. Und immer sind es Dinge, die wir nicht mehr überblicken, die uns kräftemäßig überfordern, denen wir hilflos und ohnmächtig gegenüberstehen. Im Anfang beunruhigen sie uns und dann verursachen sie Angstgefühle. Sie lähmen unsere Kraft und können letztlich der Grund körperlicher und psychischer Krankheiten werden. Eine weitere Folge der Sorgen ist, dass sie unser Herz mehr und mehr ausfüllen, unsere Gedanken beherrschen und auf diese Weise unser geistliches Leben nachhaltig zu stören vermögen. Unser Leben wird freudlos, die Gedanken sind düster und der innere Friede ist dahin. Sorgen sind Friedensstörer. Sie schaffen unruhige Herzen und schlaflose Nächte. In Matthäus 13 spricht Jesus von der Sorge dieses Äons. Und in Lukas 21 spricht Jesus von den nahenden Ereignissen beim Abschluss dieses Äons. Und angesichts der beängstigenden Dinge, die geschehen werde, sagt er dann anschließend in Lukas 21, 34, gebt auf euch selbst Acht, damit eure Herzen nicht etwa durch trunkenen Taumel und Rausch oder durch Sorgen um die Lebensbedürfnisse beschwert werden und jener Tag unvermutet wie eine Falle vor euch stehe. Das macht uns ja ganz deutlich, Sorgen sind äußerst gefährlich. Ein Verharren in ihnen kann schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Da ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn wir einmal Zeit finden, Bilanz zu ziehen, wo unsere Sorgen liegen, welcher Art sie sind und inwieweit sie uns beherrschen und von unserem geistlichen Leben abhalten. Und der richtige Umgang mit unseren Sorgen wird auch zu einem Ausdruck unseres Wandels. Und wenn wir sehen, wie viel Sorge auch unter Gläubigen gegenwärtig ist, so wird es uns ja doch ein wichtiges Anliegen, aus dem Wort Gottes dazu den richtigen Weg aufzuzeigen. Und zu seinen Jüngern sagt Jesus in Johannes 14, 27, euer Herz sei nicht beunruhigt noch verzagt. Und das heißt doch, dass auch Gläubige sich in solchen Lagen befinden können, wo es Anlass für Angst, Verzagtheit und Ratlosigkeit gibt. Wer kommt nicht in solche Situationen hinein? Doch ohne diese Erlebnisse wäre auch eine Bewährung unseres Glaubens unmöglich. Und Gottes Wort gibt uns die gnadenreiche Zusicherung, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten zusammenwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dieses sollte uns ein gesegnetes Bewusstsein, ein glaubensvolles Wissen sein. Unser ganzes Leben liegt im Vorsatz Gottes, in seinem Plan, ihm liegt seine große Gnade zugrunde, der für uns in nicht fassbarer Liebe und Weisheit vor äonischen Zeiten bestimmt wurde. Wir werden von den Sorgen nicht verschont, aber wir können verhindern, dass sie sich bei uns einnisten. Und das Rezept dafür besteht in dem Offenlegen der Sorgen vor Gott. Und Paulus meint hier sicherlich nicht nur einen gelegentlichen Notschrei eines Gläubigen, dem das Wasser bis zum Hals steht. Nein, er will uns zu einem täglichen Gebetsleben führen, in dem das Sprechen und das Flehen vor Gott gepflegt wird. Mit einem einmaligen Gebet verschwinden keine Sorgen. Im Gegenteil, sie kommen immer wieder. Nur ein tägliches Bitten und Flehen und Sprechen mit Gott wird uns weiterhelfen. Es ist das tägliche Gebetsleben im Glauben, dass Gott weit mehr kann, als wir erbitten und erdenken, und dass er auch all unsere Sorgen längst weiß, wir es ruhig ihm überlassen können, wie alles kommen wird. Sich sorgen ist ja etwas anderes als Vorsorgen, Fürsorgen oder Planen. Wir haben natürlich Verpflichtungen, die uns binden, aber darin sind wir doch innerlich frei, weil wir an unseren großen und treuen Gott und Vater gebunden sind. Sich zu sorgen ist nicht geistlich, denn er ist Liebe und er ist allmächtig und er bewirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Und wir sind überzeugt nach Römer 8, dass nichts und niemand uns werden scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, wie wir am Anfang von dem Lied, in dem Lied gehört haben. Aus Gott ist das All, durch ihn und zu ihm hin. Alles führt zu ihm hin. Alles dient ihm. Alles, was wir erleben, dient durch seine umgestaltende Kraft dazu, unsere Lebenswege in Herrlichkeit in Christus Jesus zu vollenden. Ja, liebe Geschwister, vertrauen wir ihm als seine geliebten Kinder. Da werden die Prüfungen unseres Lebens in das Licht der Liebe Gottes gerückt. Und er spricht von Glaubensgehorsam. Wenn wir das Wort Gottes befolgen, sorgt euch um nichts. Es ist ja kein Leichtsinn, sondern kindlicher Glaube, der auch bereit ist, auf das zu verzichten, was die Weisheit unseres Vaters uns vorenthält. Ein richtiger Umgang mit der Sorge besteht auch nicht in der Erwartung, ein Gebet vor Gott könne diese beseitigen. Vielmehr bedeutet es ein ihm Vertrauen, dass er alles recht machen wird, auch wenn der Anlass zur Sorge nach wie vor besteht. Und je mehr wir Gott in seiner Größe und Herrlichkeit erkennen, desto mehr trauen wir ihm zu und desto mehr können wir von uns auf ihn umladen. Und das Ablegen der Sorgen hat mit dem Erkennen der Größe Gottes zu tun, mit dem Vertrauen zu ihm. Und die Bitte des Paulus um geistliche Weisheit und Enthüllung der Größe Gottes im Epheserbrief sollte uns im Blick auf die Sorgen ein neues und regelmäßiges Anliegen werden für uns und für unsere Glaubensgeschwister. Und vielleicht liegt hier ein Grund für unser Verzagen, für unser weiter mit Sorgen erfülltes Leben. Und das Wunderbare ist doch, je größer uns Gott wird, je mehr er sich in uns enthüllen kann, desto mehr erkennen wir, dass er handelt und nicht wir. In allem, und dies ist der Weg der Freude, in allem sollen wir uns vertrauensvoll an unseren Gott und Vater wenden. Und durch Christus haben wir allezeit Zutritt zu ihm im Geist. Und im Allen sollen wir unsere Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bekannt werden lassen. Liebe Geschwister, in allem sollen wir unsere Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bekannt werden lassen. Und wenn wir Pauli Zuspruch richtig verstanden haben, dann darf unsere Danksagung zur Verherrlichung Gottes emporsteigen. Du, Vater, bist so herrlich, bist so groß. Du machst alles wohl, auch in meinem Leben. Du hast mich berufen in Christus Jesus vor äonischen Zeiten der Gnade gemäß. Hab dafür Dank, dass auch all meine Sorgen vor deiner Herrlichkeit verblassen, ja grundlos werden. Dir sei die Verherrlichung für die Äonen der Äonen. Ja, unser Gott hat stets das Beste für uns im Sinn. Und all sein Tun ist segensreich, auch wenn er uns auf der Erde durch Not und Elend, durch Sünde und Tod führt und Betrübnis nicht erspart. Und das ist so, damit wir seine Kraft erfahren, seine Liebe, seine Gnade, die uns hauptsächlich auf dem Hintergrund unserer Schwachheit deutlich werden. Und wir sollten auch dankbar sein, weil wir ja eh kaum wissen, was wir beten sollen, was sein muss aus göttlicher Sicht. Denn wir vermögen unsere Wege nicht weit vorherzuerkennen. Der Geist verwendet sich für uns mit unausgesprochenem Ächzen, Römer 8,26. Und ein nur auf die Erfüllung unserer eigenen Gebete ausgerichtetes Leben schlägt leicht den Kummer um, weil wir viel begehren, ohne zu wissen, ob es gut für uns ist. Und manchmal zeigt uns ja Gott durch eine Erfüllung unserer Bitten, wie unvernünftig sie waren. Und deshalb dürfen wir dankbar sein, wenn er mancher Bitte die Erfüllung versagt, wenn die Dinge ganz entgegen unseren Wünschen verlaufen. Es gilt sich auf ihn zu gründen, sich in allen auf ihn zu verlassen und in der Dankbarkeit zu bleiben. Denn seine Wege entspringen allein seiner väterlichen Fürsorge für uns. Er will uns das Beste erleben lassen. Und seine in Christus sichtbar gewordene Liebe kann gar nicht anders handeln. Und Danksagung, das ist der Wohlgeruch, der unser Flehen bei Gott angenehm macht. Sie ist auch gleichzeitig die einzige Kraft, die uns den Frieden bewahrt, als wären wir in einer Festung, wohin keine Unruhe dringt, weil wir völlig geborgen sind. Auf diese Weise wird uns keine Sorge beunruhigen. Warum sollten wir uns auch sorgen, wenn wir doch wissen, dass alles wohl bewahrt und abgewogen in den Händen Gottes geborgen und aufgehoben ist. Rings um uns her lauern Gefahren und der Widerwirker versucht auf vielerlei Art uns zu Fall zu bringen. Und das zwingt uns, Gott alles im Gebet vorzulegen. Und durch dieses Reden mit ihm werden wir in der Kenntnis geübt, dass er über allem droht, dass er nie zu spät kommt. Wir dürfen uns geborgen wissen. Und der Glaube an ihn und das Vertrauen in seinen Gesalbten, die stimmen uns freudig auch in stürmischer Bedrängnis. Wissen wir doch, dass er sich zur rechten Zeit erheben wird, um dem Sturm Einhalt zu gebieten. Er gehorcht ihm. Machen wir reichlich von diesem Flehen in Gebet und Danksagung Gebrauch. Denn sein Friede will sich in unseren Herzen ausbreiten. Ja, liebe Geschwister, wir brauchen nicht unsicher und vornehm abwartend zu sein. Er wartet auf das Echo seiner Gnade in unseren Herzen. Werden wir für beides dankbar, den Sturm und die Stille. Denn so erkennen wir den Frieden, der im Herzen Gottes wohnt. Und den der Vater auch auf uns übertragen möchte, in überfließender Weise, gemäß dem Feuer seiner Liebe zu uns in Christus. Dankt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. So schreibt er den Thessalonicher im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 18. In dem ersten Brief des Paulus an Timotheus spricht er ihm im Kapitel 2 vor allem anderen zu, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in übergeordneter Stellung sind, damit wir eine ruhige und stille Lebensweise vollführen mögen in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Wir wollen aber nicht flehen und danach angsterfüllt warten, ob Gott sich unserer Bitten erbarmen wird oder gar mit ihm hadern, wenn wir keine Erfüllung gewahren. Wenn wir unserem Gott und Vater all unsere Dankanliegen mit Danksagung vortragen, dann machen wir die Erfahrung, die Paulus im Vers 7 beschreibt. Dann wird der Friede Gottes, der allem Denksinn überlegen ist, unsere Herzen und unsere Gedanken wie in einer Feste in Christus Jesus bewahren. Ja, liebe Geschwister, wie in einer Feste werden unsere Herzen und Gedanken bewahrt. Welch trostvolles, zusprechendes Bild steht da vor uns. Der Friede Gottes verglichen mit einer Feste in Christus Jesus. Und eine Feste ist ja von einem starken Mauerwall umgeben, der alle feindlichen Angriffe abwehrt und die dahinterstehenden völlig schützt. Herz und Gedanken sind also sicher bewahrt und geschützt, sofern wir die Sorgen ablegen können. Das Herz, so wissen wir, ist der Sitz der Beweggründe des Verständnisses und der Vernunft. Und die Gedanken bringen wir durch unseren Denksinn hervor und ihre Richtung bekommen sie doch durch unsere Herzenseinstellung. Ihre Bewahrung erfahren Herz und Gedanken, die ja sehr aktiv sind in Christus Jesus, in nächster Gemeinschaft mit ihm, unserem Retter, unserem Herrn, Haupt und Vollender. Und in dieser Feste müssen unsere Herzen und Gedanken ihr Zentrum haben, muss unser Glaube sich gründen. Und er, unser Gott und Vater in Christus Jesus, unserem Herrn, er ist der einzige ruhende Pol für unsere ohne ihn unruhigen Herzen. Der Friede des Christus sei der Schiedsrichter in unseren Herzen. Und da soll uns ein Ausspruch vor unseren Augen stehen, die Paulus den Thessalonichern schrieb. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und möge euer Geist unversehrt und die Seele und der Körper tadellos bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Und hier sehen wir unsere Ganzheit, Geist, Seele und Körper, die wir in diesen Frieden einschließen dürfen und die in der Feste in Christus Jesus bewahrt wird. Zu seinen Jüngern sagte Jesus, dies habe ich zu euch gesprochen, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, doch fasst Mut, ich habe die Welt überwunden, Johannes 16, 33. Und dasselbe gilt auch für alle, die gegenwärtig an ihn glauben. Man sollte sich einmal die Mühe machen, aus der Konkordanz unserer Bibel einmal die Worte nachzulesen, die so von dem Frieden sprechen. Der Friede Gottes ist eine Frucht seines Geistes in uns. Es ist der Friede, den Gott gibt. Und er ist tief in unserem Inneren verankert und kann deshalb durch nichts erschüttert werden. Die Voraussetzung für die Erfahrung des Friedens ist unser Friede mit Gott. Wir lesen davon im Römer 5, 1 und 2. Gerechtfertigt nun aus Glauben dürfen wir mit Gott Frieden haben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch im Glauben den Zugang in diese Gnade erhalten haben, in der wir stehen. Die Gnade, in der wir stehen, schenkt uns Frieden mit Gott. Aussöhnung mit Gott. Und im Dienst unseres Herrn und in der Danksagung machen wir die Erfahrung, dass der Friede Gottes uns bewahrt und trägt. Durch ihn haben wir das Wohlwollen und die Liebe Gottes des Vaters erlangt. In unserem täglichen Leben erfahren wir oft eine Vielfalt von Widrigkeiten, die geeignet sind, unseren Dienst empfindlich zu stören, unseren Dienst für ihn. Und dazu gehören Behauptungen, die uns bei anderen in ein schiefes Licht setzen oder üble Verleumdungen und Rufschädigungen. Der Widerwirker findet immer wieder geeignete Angriffsflächen. Und wie rücksichtslos ist oft der Kampf um eine vermeintlich rechte Erkenntnis, um Auslegungen von Schriftstellen. Und in all diesen heftigen Widersprüchen dürfen wir im Frieden Gottes unsere Ruhe finden. Gott kann durch nichts beunruhigt werden, denn aus ihm, durch ihn und zu ihm in ist das All. Er ist die Quelle, der Ursprung. Gar nichts geschieht ohne seinen Willen. Bei ihm gibt es weder Furcht noch Verzagtheit. Und er wird durch nichts und niemand von seinem Plan abgebracht. Und somit brauchen auch wir uns nicht ängstigen oder verzagt sein. Der Friede Gottes ist allem Denken überlegen, ja, die Beruhigung, die wir uns selbst durch unser Denken zur Lösung der Probleme zurechtlegen könnten, wird weit übertroffen durch den Frieden Gottes. Und in diesem Frieden, der in Schwierigkeiten gelassen abwarten kann, sehen wir die Dinge mit Gottes Augen an. Der Friede Gottes ist ja eine innere, tiefe Stille, eine Geborgenheit im Wissen um Gottes Liebe zu uns. Und diese Stellung überragt allen Denksinn jedes innere Urteilsvermögen. Das griechische Wort für überlegen, das kommt im Philipperbrief dreimal vor. Im Kapitel 2,3 heißt es, einer soll den anderen in Demut sich selbst für überlegen erachten. Im Kapitel 3,8, die Erkenntnis Christi Jesu, unseres Herrn, steht über allem, ist allem überlegen. Und hier im Kapitel 4,7. Und der Zusammenhang ist ja unverkennbar. Die Demut und Erkenntnis Christi Jesu, mit dem zusammen unsere alte Menschheit gekreuzigt ist, bereiten uns den Weg, den Frieden Gottes zu erfahren, der allem Denksinn überlegen ist. Und in diesem Frieden können wir in der Tat schlicht ruhen, gelassen warten, denn wir wissen uns in ihm. Und der Friede Gottes ist ein Gnadengeschenk und nimmt uns die Unruhe, wenn wir bei Entscheidungen den rechten Weg noch nicht sehen. Ein Kind Gottes darf in innerer Ruhe und Gelassenheit stehen. Und es muss nicht den Kopf verlieren und nicht unruhig werden. Liebe Geschwister, zum Schluss möchte ich nochmals betonen, es ist Glaubensgehorsam, wenn wir dem Wort folgen, sorgt euch um nichts. Darunter ist kein Aufruf zu leichtsinniger Sorglosigkeit zu verstehen, sondern ein fester Glaube, der über alles eigene Begreifen hinweg dem Vater vertraut. Und unsere Gebete und Flehen sind kein ängstliches Warten, ob Gott wohl unsere Bitten erhört und die Dinge in unserem Sinn erfüllt. Nein, es ist Bitte und Danksagung, dass er alles richtig macht, wie es auch immer kommen mag. Und deshalb freut euch in dem Herrn alle Zeit. Sorgt euch um nichts. Und ihr selbst aber, der Herr des Friedens, gebe uns Frieden alle Zeit und in jeder Weise, denn er, Christus Jesus, ist unser Friede. Amen.